Mord ist Kunst.
Blutige Morde und grausame Verbrechen.
Für immer auf Leinwand gebannt.
Kunst ist nicht immer etwas für schwache Nerven.
Oft zeigt sie uns die tiefsten Abgründe des menschlichen Wesens.
Und genau darüber reden wir in unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen!
Man sieht, dass es sehr kalt geworden ist, denn der Ludwig hat sich heute in eine Bettdecke eingewickelt und sitzt hier vor dem Mikrofon.
Ja, ich friere ganz furchtbar. Scheiße ist es doch hier mit der Temperatur draußen.
Ja, es wird jetzt Winter, gell? Das merkt man schon.
Ah, super. Hast du denn heute ein tolles Bild, mit dem es mir hoffentlich wärmer wird ums Herz?
Ich weiß nicht, ob es dir wärmer wird damit ums Herz, ich glaube nicht, aber wir haben heute mal wieder ein Bild aus meiner Lieblingskategorie und zwar zeige ich dir das gleich mal auf.
Zeige mal, oh Jesus Christ, cool. Ja, das ist ein schönes Bild, da wird mir schon warm ums Herz, doch.
Okay.
Soll ich gleich mal für unsere Zuhörer beschreiben, was ich hier sehe?
Ja, natürlich. Das Bild könnt ihr auch auf unserer Website mordistkunst.de
oder auf Instagram mord-ist-kunst euch
ansehen.
Genau.
Ja, das war jetzt ganz stark.
Ich erzähl mal hier, was man hier sieht. Das ist ein recht farbenfrohes Bild. Sehr viele warme Farben tatsächlich. Deswegen durchaus wird mir da etwas wärmer, wenn ich es betrachte. Das sieht aus, als wäre es in so einem Beduinenzelt, würde sich das abspielen. Das ist auf jeden Fall ein Teppich. Boden und eben so eine Zeltwand, aber viel wichtiger, also das Handlungsgeschehen. Man sieht hier einen Mann auf dem Boden liegen, der hat die Arme so über dem Kopf verschränkt, in so einem roten Gewand, ein bärtiger Mann, so ein bisschen so beduinenartig eben aus. Und daneben hockt eine Frau, die ist in schönes 60er-Blau gehüllt, das gefällt mir gut, und die hält ihm einen so einen Nagel ans Ohr und hat einen Hammer, also die hämmert dem da gerade halt quasi so einen Meißel in den Kopf hinein. Ganz nonchalant, kann man sagen. Also es handelt sich um ein Tötungsdelikt offenbar.
Jawohl, und zwar handelt es sich um die Jarl, die den Sisera gerade tötet mit einem Pflock und einem Hammer. Die Geschichte, wer die beiden sind, das erzähle ich gleich. Jetzt möchte ich nur kurz noch sagen, von wem das Bild ist. Und zwar ist es von James Tissot, der eigentlich Jacques-Joseph Tissot heißt. Und der hat das mit Gouache auf Papier gemalt, dieses Gemälde. Und zwar für einen Bildband, der Bibelillustrationen umfasst.
Jetzt musst du mir als Banausen natürlich erklären, was überhaupt Gouache sein soll.
Also Gouache, das ist ein wasserlösliches Farbmittel aus gröber vermahlenen Pigmenten unter Zusatz von Kreide und das ist im Gegensatz zu Ölfarben wasserlöslich.
Also das könnte man abwaschen, wenn ich jetzt da mit einem Super Soaker drauf spritze, dann wäre das Bild kaputt.
Vermutlich wäre es dann kaputt, aber vor allem kannst du halt die Farben mit dem Wasser verdünnen.
Wo müsste ich denn hingehen, um mit einem Super Soaker auf dieses Bild zu spritzen? Also wo hängt das?
Das ist Gott sei Dank sehr geschützt, weil das Bild gehört zum Bestand des Jewish Museum in New York. Und es ist aber unter Verschluss. Also das werden sie bestimmt irgendwann mal wieder ausstellen, aber gerade eben nicht.
Okay, aber generell wollen wir natürlich niemandem hier ans Herz legen, mit Super Soakern auf irgendwelche Gemälde drauf zu spritzen. Das tut man nicht.
Ja, genau. Seid alle brav. Wir gucken uns jetzt mal die Geschichte näher an, die dahinter steckt. Es ist wieder eine Geschichte aus dem Alten Testament, hatten wir ja auch in Staffel 1 schon. Und finde ich immer ganz schön, weil das Alte Testament sehr viele Grausamkeiten zu bieten hat.
Ja, da ist ganz viel Zuganger im Alten Testament.
Und zwar haben wir hier eine Episode aus dem Buch der Richter, und zwar aus Kapitel 4 und 5. Diese Episode zeigt ganz gut wieder diesen strafenden Gott des Alten Testaments. Und zwar war es folgendermaßen.
Aber das ist ja nicht Gott, sondern hier eine Frau.
Ja, pass
also
auf.
Ohne jetzt hier dem Gott ein Geschlecht zusprechen zu wollen, aber es ist ein Mensch sozusagen, der hier richtet.
Ja, der Mensch denkt und Gott lenkt, wie es so schön heißt. Jetzt schauen wir uns das einmal näher an, dann wirst du es gleich erkennen. Also es war so, dass die Israeliten nach ihrer Reise durch die Wüste, nachdem sie von Moses aus Ägypten geführt worden sind, in der Region Kanaan sich niederließen und sich dort auch mit den ansässigen Bewohnern mischten. Und eigentlich war alles relativ fein. Aber sie haben sich dann, wie es ja auch schon beim Auszug aus Ägypten war, von Gott mal wieder etwas abgewandt. Und das hat dem Gott natürlich missfallen. Also sie haben dann angefangen, auch zu den örtlichen Götzen Beziehungen aufzubauen und denen zu opfern. Und das findet Gott natürlich nicht lustig, weil das heißt ja, du sollst keine Götter neben mir haben.
Genau, der ist dann eifersüchtig.
Ja, deswegen hat der Herr das Volk Israel dann in die Hand des Jabin gegeben. Der Jabin, das war laut Bibel ein König der Kanaaniter und der hat die Israeliten dann 20 Jahre lang unterdrückt, was man natürlich auch nicht macht.
War also ein Grattler.
Genau. Und der Sisera auf diesem Bild, das war ein Heerführer dieses Jabin. Dann war es so, dass die Zeit gekommen war, da sich eine Wende abzeichnen sollte und zwar hat die Richterin und Prophetin Deborah, also man muss sagen, dass Richter war so das oberste Amt dort bei den Israeliten, also derjenige, der Recht gesprochen hat, der hatte das meiste zu sagen. Und das war in dem Fall eine Frau, und die hieß Deborah und die war gleichzeitig Prophetin. Und die hat prophezeit, dass der Feldherr Barak, ein Feldherr der Israeliten, gegen diesen Sisera ziehen wird, aber dass er nicht den Ruhm ernten wird, sondern dass der Ruhm einer Frau gehören wird.
Das ist die hier in dem 60er-blauen Gewand hier.
Vermuten wir jetzt mal.
Wie heißt sie hier? Jael.
Das ist Jael, genau. Jael. Ja, ehrlich gesagt, ich bin ja auch des Hebräischen nicht mächtig. Ich weiß nicht, vielleicht spricht man es auch Jael aus. Wenn das jemand weiß, dann kann er
ja,
uns bitte
genau,
sagen.
Genau, schreibt uns das bitte sowas, weil bevor wir hier irgendeinen Schmarrn erzählen.
Genau. Es ist dann so, dass eben dieser Barak für die Israeliten gemeinsam mit dieser Deborah in die Schlacht gegen diesen Sisera zieht. Und der Sisera, der hat 900 eiserne Wagen, also ist kriegerisch ganz gut ausgerüstet. Und die Israeliten kämpfen quasi mit nichts. Die haben weder Speer noch Schild. Und dann treffen die sich eben auf dem Schlachtfeld.
Das haben sie gern in der Bibel, gell? Weil hier David gegen Goliath, das ist ja auch so ein vergleichbares Szenario. So diese klassischen Underdog-Geschichten.
Genau, das ist ja natürlich auch für die Dramaturgie ganz clever gelöst. Wenn
ja
dann
klar, das hat man gern, auch in Filmen. Ich meine jetzt hier, wenn man sich ja mal Rocky anschaut.
Ja, dass es dann eine unerwartete Wende eben dann am Schluss gibt.
Und Plot-Twists.
Genau, und der sieht jetzt wie folgt aus. Nämlich, Gott, der stattet diesen Barak mit einem besonders scharfen Schwert aus und erschreckt die Kanaaniter, dass die auf einmal richtig Angst bekommen und halt sich nicht mehr darauf konzentrieren können, jetzt Krieg zu führen. Ja. Und dann war kein Heer mehr da. Auch Sisera steigt dann vom Wagen ab und flüchtet zu Fuß weiter. Und dort trifft er dann auf Jael. Und Jael war eine Nomadin, die mit dem Schwager von Moses, den wir ja aus dem Buch Exodus kennen, verheiratet war.
Den Moses, den.
Die wohnte, ja genau, das ist der die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Und sie wohnte mit dem Schwager von ihm in einem Zelt und war eigentlich mit diesem Jabin von Hazor, also dem König von dem Feldherrn Sisera, befreundet kann man jetzt nicht sagen, aber die waren sich nicht gram. Die hatten eigentlich Frieden untereinander. Und deswegen hat vielleicht auch der Sisera gedacht, ja, das ist jetzt gar nicht so schlecht, wenn ich die treffe, weil kann ich da vielleicht Unterschlupf finden. Die Jael hat ihm dann auch Schutz zugesagt, lädt ihn in ihr Zelt ein, gibt ihm Wasser und deckt ihn mit einem Teppich zu und er schläft ein und sagt noch zu ihr, sie soll die Zelttür bewachen gehen und Jael geht dann vors Zelt, rupft sich so einen Zeltpflock aus dem Boden, nimmt einen Hammer und rammt ihn dem schlafenden Sisera in den Kopf.
Also war ganz schön hinterfotzig, wenn die ihn zuerst da hier so, ja, hier, komm rein, leg dich hin, da schön, hast du ein Glas Wasser.
Und wir haben ja in der einen Folge in Staffel 1 schon über Judith und Holofernes geredet.
Genau.
Und das fand ich, von was Judith gemacht hat, weil sie hat sich ja da eingeschlichen in das Lager und hat den ja quasi auch um den Finger gewickelt. Aber der der wollte sie ja auch sexuell bedrängen oder so.
Also genau, die hat ja noch ein Motiv, aber was ist jetzt Jaels Motiv? Oder?
Ja, Jael hat dann eben durch den Herrn das Volk Israel beschützt. In der Bibel steht dann noch, so demütigte der Herr Jabin von Kanaan. Also quasi, weil sein bester Feldherr...
Der Jabin war der Chef.
Genau, das war der König. Weil sein bester Feldherr Sisera von einer Frau zu Tode gebracht worden ist, ist es natürlich besonders demütigend.
Das ist aber auch wieder sexistisch. Voll. Ich meine, das ist doch völlig wurscht, von wem der zu Tode gebracht wird.
Ja, total, aber da sieht man das mal wieder. Also das ist schon irgendwie so die höchste Rache von Gott ist, dass sie durch die Hand einer Frau geführt wird, so ungefähr.
Also hat man damals noch gedacht, gell?
Weil du auch schon gesagt hast, das ist hinterfotzig. Also ich finde das auch, weil es gibt ja sowas wie Gastrecht. Und wenn jemand zu mir kommt und Schutz sucht und ich gebe dem dann den Schutz, dann muss ich doch dazu stehen, oder? Also kann ich ja nicht einfach dann irgendwie umkippen und den dann so verraten. Das finde ich irgendwie, egal ob Freund oder Feind, irgendwie finde ich das auch link.
Ja gut, ich finde, das kommt jetzt halt drauf an, würde ich sagen. Also ich meine, manchmal heiligt der Zweck schon die Mittel.
Ja, aber dem gebe ich dann auch kein Wasser und decke ihn mit einem Teppich zu.
Aber wenn das die einzige Möglichkeit wäre, ihn aus dem Weg zu räumen...
Gut, ist auch wieder was dran, aber irgendwie, also ich fand das jetzt nicht so straight, wie jetzt zum Beispiel diese Judith und Holofernes-Geschichte.
Das stimmt, also bei der Holofernes, also da würde ich schon zustimmen, aber dieser Typ, der hat ihr ja in dem Sinne nichts getan, so.
Ich meine, gut, da ist natürlich schon auf Feindesseite gestanden, dann aus ihrer
Sicht. Ja, gut, der ist ein Feldherr und somit wahrscheinlich halt auch ein Massenmörder. Ja, es ist hinterfotzig, aber und ich denke mal... Die wird da schon ihre vertretbaren Gründe gehabt haben. Es ist halt ein bisschen grausam, wie sie es hier macht mit diesem Zeltpflock. Also,
und die hatte wahrscheinlich in so einem Zelt nichts anderes gerade da. Also das finde ich ja noch logisch, weil sie ja, wie gesagt, in einem Nomadenzelt lebt, dass sie da das nimmt, was ihr halt zur Verfügung steht.
Dass die da keinen Apothekenschrank gehabt haben wird.
Also auf jeden Fall hat sich diese Jael auf die Seite der Israeliten geschlagen und das Schicksal auf diese Weise für die Israeliten zum Guten gewendet.
Ja, aber man kann schon sagen, diese Jael, also was man im modernen Sprachgebrauch als Hands-on-Mentalität bezeichnen würde. Also sie ist ja schon sehr resolut, das sieht man ja auch auf dem Bild. Also die ganz entschlossen, ich meine, das ist zwar ihr Kopf, so ihre Augen von dem Tuch verdeckt, aber also die sieht hier schon sehr entschlossen aus, wirkt nicht besonders zimperlich.
Recht. Forsch geht sie zur Sache.
Hemdsärmelig.
Hemdsärmelig, genau. Und recht so auch die Unterdrückung des Volkes Israel, indem sie eben diesen König Jabin demütigt, indem sie den Feldherrn auf so eine seltsame Weise tötet. Weil es ist ja wirklich seltsam. Naja, aber wie gesagt, also ich bin von der Judith-Geschichte, die gefällt mir irgendwie besser. Das finde ich so ein bisschen, wenn das Gastrecht so verletzt wird. Ich finde es irgendwie komisch. Also es gibt mir ein komisches Gefühl so.
Ja, es ist schon ein bisschen beunruhigend. Also das Bild ist halt auch, wie gesagt, also sehr drastisch hier dargestellt. Aber ich finde es gleichzeitig auch recht schön gemalt. Also durch diese warmen Farben irgendwie, das hat schon was.
Ja, total. Ja. Es gibt auch von einer Künstlerin, die wir auch schon besprochen haben, und zwar Artemisia Gentileschi, die hat dieses Motiv auch gemalt. Dazu muss ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, dass ich sie in der Folge, die wir schon aufgenommen haben, kontinuierlich falsch ausspreche. Mich hat nämlich meine Mutter gleich danach darauf aufmerksam gemacht, dass man im Italienischen SCH als G ausspricht und deswegen heißt sie Frau Artemisia Gentileschi. Und
Gentileschi,
nicht,
ja.
Genau, nicht Gentileschi. Also da möchte ich mich nochmal entschuldigen, dass ich ausgerechnet diese Frau, die mir wirklich so am Herzen liegt als Künstlerin, in der Folge permanent falsch ausgesprochen.
Also du schämst dich.
Ich schäme mich unglaublich. Und wenn wir jetzt halt demnächst, ja wirklich, jetzt wissen wir es alle, sie heißt Gentileschi.
Shame on you, ja. When you step through the holder, the bastard, Brooklyn
Zoo. Und danke Mama an dieser Stelle für die Anmerkung. So, jetzt wollen wir uns aber mal den Maler angucken, auch diesen James Tissot, der eben als Jacques-Joseph Tissot in Nantes 1836 zur Welt kam, auch im Oktober.
Ein Franzos,
genau. Und er ist tatsächlich einer der begabtesten Porträtmaler seiner Zeit. Und man muss auch sagen, man kennt den ja gar nicht so. Der Name ist jetzt nicht so geläufig wie zum Beispiel Manet oder Degas.
Ja, ich muss auch gestehen, ich habe noch nie was von dem gehört.
Genau.
Aber also, ich bin jetzt natürlich auch nicht der Maßstab, das muss man hier schon fairerweise sagen.
Nee, aber der ist jetzt auch nicht so bekannt wie eben andere seiner Zeitgenossen. Und es ist so, dass aber seine Bilder, also ich finde die so toll, ich bin so begeistert von denen, weil die so dicht sind. Da ist jedes Detail ist wie so eine Fotografie gemalt. Also die Hintergründe hat er total detailliert ausgearbeitet. Zum Beispiel auch, wenn er so Hafenszenen gemalt hat. Da hast du kaum eine freie Fläche mit nur Himmel oder so, sondern da sind dann irgendwie 1000 Takelagen und Seile und was weiß ich, Häuserfronten noch im Hintergrund. Und das ist alles so detailliert, dass es so ein richtig dichtes Bild einfach ergibt, ein dichtes Gemälde. Das ist wirklich toll zum Anschauen. Er kommt aus einer Familie, da war Geld dahinter in dieser Familie, die war schon wohlhabend. Sein Vater war Tuchhändler und seine Mutter eine Modistin, die hat Hüte an die Haute Volée von Frankreich verkauft.
Und das hat man ja damals auch gerne mal aufgehabt, so ein Hut.
Genau, gell? Die sind ja auch total schön, diese Hüte, die es da zu der Zeit so 1850 oder so gab. Es ist schon eine schöne Mode auch gewesen, auf dem Kopf zumindest. Dass er aus so einer Mode, aus so einer Fashion-Familie kommt, das sieht man vielleicht auch daran, weil er nämlich tatsächlich in den Stoffen, in den Textilien, die er malt, da macht er diese Haptik, die arbeitet da ganz besonders heraus und die Muster auf den Stoffen, da geht er auch sehr detailliert vor. Also das ist alles sehr ausgearbeitet und meistens historisch detailgetreu, dass er sich das schon genau sich angeschaut hat.
So haben die Leute tatsächlich ausgeschaut damals.
Also daran sieht man schon seine Liebe auch zu Textilien und zu Mode, die kommt auch in seiner Kunst heraus. Und er ging mit 19 auf die École des Beaux-Arts in Paris und studierte dort unter anderem bei Jean-Auguste Dominique Ingres und stellte dann auch im Pariser Salon aus. Also der Pariser Salon, das ist die Kunstausstellung, wo die Künstler, die einen Namen hatten, ausgestellt haben. Also das war quasi Cream of the Crop. Und da war auch er dabei. Zum Beispiel hat er sich mit dem Fauststoff befasst.
Haben wir ja auch schon eine Folge dazu hier.
Genau, das hat auch ihn eben sehr interessiert und gefesselt. Und das kam auch beim Publikum gut an. Das hat er zum Beispiel sehr gut verkauft. Und dann malte er auch die Haute Volée in Paris, die Damen mit den tollen Kleidern, Szenen aus dem Alltag, zum Beispiel auf einem Schiff bei einem Ball oder so. Und es sieht aus wie so ein Schnappschuss, wie er das malt. Da sieht man auch, dass er Fotografien als Inspiration genommen haben muss, weil das teilweise echt auch so aufgebaut ist, wie wenn es eine Fotografie wäre. Der war sehr anglophil, er hat sich sehr für Großbritannien interessiert und hat auch seinen Namen deshalb in James geändert und hieß dann eben James Tissot. In Britannien wird er sich wahrscheinlich dann James Tissot genannt haben. Eben, also das, ich gehe mal auch davon aus, dass er auch den Nachnamen dann mit anglisiert hat.
Sag mal, aber jetzt muss ich schon mal fragen, ist das jetzt nicht irgendwie ein bisschen blöd? Weil ich meine, so als Maler, ich meine, das war ja auch damals wahrscheinlich eher angesagt, Franzose zu sein.
Das würde ich so gar nicht mal sagen, weil ich meine, es gab ja auch in Großbritannien eine Künstlerszene. Da gab es ja auch bekannte Künstler und er hat sich auch davon inspirieren lassen und hat den britischen Stil auch in seine Kunst einfließen lassen. Aber natürlich die bekannteren Künstler, die kommen aus Paris zu der Zeit auch wegen den Impressionisten.
Ja, eben.
Da war er aber nicht dabei. Also er war schon mit Manet und Degas zum Beispiel befreundet und hat auch auf den Impressionismus hingemalt, sage ich jetzt einmal. Aber der hat da halt nicht komplett mitgemacht und sich komplett diesem impressionistischen Stil hingegeben, sondern hat eher in seinen Bildern verschiedene Stile gemixt und dann konnte er quasi die Schwelle zu diesem Impressionismus, der damals angesagt war, nicht übertreten und deswegen fällt er nicht unter diese französischen Impressionisten, obwohl er in diesem Kreis auch verkehrt ist.
Okay, ich meine, Schlagersänger machen das doch gern hier so Roy Black und denken sich ja dann auch immer irgendwelche englischen Fantasienamen aus.
Also er wollte halt einfach sein eigenes Ding machen und es wird gut angekommen sein. Er hat halt einfach auch das äußere Bild seiner Zeit gemalt. Also er ist da weniger in die Tiefe gegangen, sondern er hat die Mode davon gemalt, hat sich auch von Modezeichnungen inspirieren lassen zum Beispiel. Alles, was der damalige Zeitgenosse von James Tissot gesehen hat, das sieht man in seinem Werk wieder. Also so können wir uns vorstellen, dass es wirklich dort auch aussah. Dann kam der Deutsch-Französische Krieg 1870-1871 und Tissot hat sich dann der Pariser Kommune, der La Commune de Paris, angeschlossen. Und das war quasi eine revolutionäre Bewegung, weil die Kriegslasten, die der Deutsch-Französische Krieg mit sich gebracht hat, die sollte das französische Volk schultern. So war es gedacht. Das Volk war dann natürlich not amused, wie man sich vorstellen kann.
Ja, logisch.
Genau, und deswegen bildete sich diese Pariser Kommune und revoltierte gegen diese Idee. Es war dann aber so, dass diese revolutionäre Bewegung mit der Hilfe von Bismarck niedergeschlagen wurde. Und dann musste James Tissot nach England fliehen. Denn es war dann tatsächlich so, dass Mitglieder dieser Pariser Kommune, also die wurden einfach standrechtlich erschossen. Das hat 20.000 Kommunarden erwischt. Da wurde nicht lang gefackelt. Und er hat es halt aber noch geschafft, nach England zu fliehen. Und hat sich dort dann in London niedergelassen.
Und James Tissot genannt.
Genau.
Oder da war er aber schon James.
Da war er schon James und ich glaube, wie gesagt, er hat sich bestimmt Tissot genannt und dann nicht Tissot. Kann ich mir vorstellen, aber man spricht halt heute von Tissot. In England, in London, da hat er dann seine große Liebe kennengelernt. Und zwar war das die Irin Kathleen Newton. Und das Problem war, dass sie eine geschiedene Frau mit zwei Kindern war. Wir befinden uns im viktorianischen England. Da ist es natürlich so, dass die Moralvorstellungen an andere sind als die, die wir heute haben.
Genau, also ich denke, zu der damaligen Zeit konnte es einem gar nicht blöder hergehen, als Frau aus Irland und geschieden zu sein. Da hatte man die ziemliche Arschkarte, würde ich jetzt mal
Warum war denn das eigentlich
sagen.
So?
Es war ja Irland damals unter englischer Herrschaft und wie man weiß, war ja in England damals auch schon längst die anglikanische Kirche etabliert, weil sich ja Heinrich VIII. Irgendwann einmal vom Papst losgesagt hat und dann sein eigenes Ding gemacht hat. Die Iren hingegen waren aber halt alles gläubige Katholiken.
Ja, James Tissot war auch Katholik, also seine Mutter war Katholikin und er ist auch katholisch aufgewachsen. Das hat sie vielleicht auch verbunden, ihn und die Kathleen Newton, man weiß es nicht.
Katholik zu sein kam halt eben einer Opposition gegen den König gleich, deswegen war das schon mal eine schlechte Ausgangslage, katholisch zu sein. Die hatten auch kaum Bürgerrechte damals, das war dann erst so wieder so ein bisschen im Kommen. Es gab die sogenannte Katholiken-Emanzipation, die im späten 18. Jahrhundert losgegangen ist und in deren Verlauf dann eben auch die Beschränkungen, die römisch-katholische Menschen damals hatten, ein bisschen aufgelockert wurden. Dass die dann zum Beispiel wählen durften oder Grundstücke besitzen und solche Sachen.
Ach so, also sie durften auch nicht wählen, weil sie katholisch sind, oder?
Ja, ja, genau, die hatten da eben, die hatten stark beschränkte Bürgerrechte damals. Also faktisch konnten die dann schon Land besitzen, hatten es aber letzten Endes nicht. Also da gab es dann viele englische Großgrundbesitzer, die halt in Irland das alles an sich gerissen haben und die Bauern selber, die haben dann auf dem Land, das eigentlich ihr eigenes war, aber als Pächter gelebt und mussten auch die ganzen Ernten und Sachen an die Engländer abtreten und haben sich weitgehend von Kartoffeln ernährt, die sie anpflanzen konnten und die sie dann auch behalten konnten. Und jetzt war aber die Scheiße die, dass so um 1850 rum die Kartoffelpest dann ausgebrochen ist. Das war halt so ein Schädlingserreger und der hat dann die ganzen Kartoffelernten vernichtet. Und da kam es dann eben zur großen Hungersnot in Irland.
Da sind dann wahrscheinlich auch viele nach Großbritannien geflohen, oder?
Genau, also das hat eben dann auch zu massiven Auswanderungswellen geführt. Viele sind nach USA auch, deswegen ist ja an der Ostküste gerade ist ja sehr viel irisch geprägt, Boston, wenn man sich jetzt anschaut, wo immer am St. Patrick's Day dann auch der Fluss grün eingefärbt wird. Es gibt einen coolen Song von den Pogues, für alle Hörer, die die Band nicht kennen, das ist eine Irish Folk Band, die so ein bisschen auch den Folk-Punk mit erfunden haben, kann man sagen. Und das Lied heißt Thousands Are Sailing und das handelt eben von dieser Auswanderungswelle von Iren jetzt nach Nordamerika Coffin Ships hießen diese Schiffe, weil halt sehr viele Leute auch bei der Schiffsüberfahrt auch dann ums Leben gekommen sind. Relativ unschön kann man sich das vorstellen. Und die Iren, die hatten ja kaum Geld, die sind halt da ausgewandert und haben dann da eine Unterschicht gebildet und sind in Slums ansässig geworden. Und also da ging es denen dann auch nicht besonders gut.
Aber wie ging es denen denn in England?
Die waren halt da Bürger zweiter Klasse, weil sie halt eben auch Katholiken waren. Es haben sich dann tatsächlich auch im Laufe dieser Lockerungen, dieser Katholiken-Emanzipation, gab es dann auch immer wieder so Aufstände von Seiten von Protestanten, die halt nicht wollten, dass die Katholiken mehr Rechte bekommen. Also es klingt ein bisschen absurd aus heutiger Sicht.
Das ist ja eigentlich immer dieselbe Geschichte, ne?
Leute, die Privilegien genießen, geben die halt nicht gerne auf oder teilen sie nicht gern mit anderen. Das ist halt so ein bisschen asozialer menschlicher Wesenszug, kann man sagen.
Und dann genau. Ist es ja aber auch noch so, also ich meine, Catherine Newton war ja dann nicht nur Irin, sondern dann auch noch geschieden.
Und Frau, genau.
Und Frau auch, ja.
Das war eben im viktorianischen Zeitalter, also da waren die Leute relativ prüde, kann man sagen. Also vor dem viktorianischen Zeitalter waren die sittlichen Vorstellungen so ein bisschen lockerer. Die waren da vom Puritanismus geprägt. Aber mit dem viktorianischen Zeitalter wurden die moralischen Vorstellungen wieder strenger. Insbesondere was halt soziale Normen, Sexualität etc. betrifft. Also Frauen sollten zum Beispiel halt nach den damaligen Vorstellungen halt möglichst rein und unschuldig sein. Vor der Ehe natürlich hier sowieso Sense.
Wie realistisch.
Nix. Und ohne Trauschein zusammenzuleben, das ging auch gar nicht. Also 1857 gab es Scheidungsgesetze und da konnten sich Männer von ihren Frauen scheiden lassen, wenn sie ihnen die Untreue nachweisen konnten. Und Frauen im Gegenzug konnten sich nur scheiden lassen, wenn sie nicht nur Untreue nachweisen konnten, sondern auch noch Grausamkeit zusätzlich. Also um dich als Frau von deinem Mann scheiden lassen zu können, musste dein Mann halt so ein richtiger Wichser sein. Also.
Ja, und selbst dann muss man ja sagen, war das ja trotzdem nicht einfach, sich scheiden zu lassen, weil du warst ja so oder so als geschiedene Frau, bist du dann gesellschaftlich unten durch gewesen.
Genau, du wurdest dann trotzdem geschämt. Also auch wenn du jetzt ständig verprügelt worden und betrogen worden bist, war das dann trotzdem vom Ansehen her nicht besonders gut. Von Eigentumsrecht oder geschweige denn Wahlrecht braucht man auch gar nicht reden. Das hatten Frauen natürlich damals auch nicht.
Ja.
Auch der Zugang zu Bildung zum Beispiel war sehr schwierig.
Die mussten halt vor allem dem Mann den Rücken stärken, Haushalt führen.
Genau, die hatten daheim zu bleiben, am Herd zu stehen, Haushalt, Kindererziehung. Und wenn Frauen unverheiratet waren, dann, das war noch blöder, dann mussten die halt irgendwie Kindermädchen, Haushälterinnen oder sowas sein. Bei wohlhabenden Leuten. Auch die Löhne, also wenn eine Frau verheiratet war, bis 1870 sind die Löhne an den Ehemann gegangen.
Ja.
Also du bist dann quasi arbeiten gegangen. Und
ja, das ist Sklavenstatus dann,
genau.
Im Grunde. Also.
Es ging ja erst auch so um die Jahrhundertwende, so 1900 rum los mit den Suffragetten, die dann halt so ein bisschen Riot gemacht haben und sich für mehr Frauenrechte auch eingesetzt haben.
Ja, man muss ja dazu
sagen, davor gab es sowas gar nicht. Also da war das auch undenkbar. Da kam niemand mal überhaupt auf die Idee.
Und es ist ja auch so, also bis in die 1970er Jahre hinein musste eine Frau ja auch noch ihren Mann fragen, wenn sie einen Job haben wollte, ob sie arbeiten gehen darf. Also per Gesetz hätte sie das nicht machen dürfen, wenn der Mann gesagt hat, nö, ich will nicht, dass meine Frau arbeitet. In den 1970er Jahren, das ist noch gar nicht so lang her.
Das stimmt, ja. Echt?
Ja.
1970er.
Mhm.
Hm? Wieder was gelernt.
Krass, oder? Und deswegen
nochmal über den Berg.
Zwei Daumen nach oben, denn James Tissot hat sich davon absolut nicht beirren lassen. Der hat diese Frau abgöttisch geliebt, was man auch darin sieht, dass er sie dann wirklich oft in seinen Bildern auch gemalt hat. Also er hat den Personen ihre Gesichtszüge gegeben in seinen Bildern oder hat sie selbst porträtiert in verschiedenen Szenen. Und sie wurde so auch sein bevorzugtes Modell. Und die sind dann auch zusammengezogen und er war da auch recht glücklich. Und er hat aber tatsächlich durch den Umstand, dass er eben mit ihr zusammenlebte, mit einer geschiedenen Irin mit zwei Kindern, auch Aufträge verloren. Also es hatte auch finanzielle Einschränkungen dann, nicht nur, dass er bei einigen Leuten dann unten durch war gesellschaftlich, Aber er hat es durchgezogen.
Mir würde, nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, der Gedanke gefallen, dass er hier dieses Motiv, das ja ein alttestamentarisches ist, vielleicht aber auch so eine Art Metapher ist. Also vielleicht wäre ja die Frau in dem Fall, die Jael, sozusagen seine Ehefrau und der Typ, der am Boden liegt, deren Ex-Mann. Ich fände das ganz witzig, mir das so vorzustellen, dass er da seine große Liebe malt, die hier quasi ihrem Ex-Husband
ja, aber, oder auch
Zeltflock
als,
in den Kopf haut.
Als Metapher von fuck your morals, so fuck die Gesellschaft.
Diese Moralvorstellungen bekommen da quasi sprichwörtlich einen Keil reingetrieben.
Genau, die kriegen ihr Fett weg und dann war es das auch mit denen. Er hat sehr glücklich gelebt dann mit ihr, bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Denn dann war es leider so, dass Kathleen Newton an Tuberkulose erkrankt ist. Und Tuberkulose konnte man damals relativ schwierig heilen.
Ja, scheiße, ja.
Und es war dann so, dass er gesehen hat, wie seine geliebte Kathleen immer mehr verfallen ist. Und auch Kathleen konnte das nicht mehr mit ansehen und hat sich dann wohl mit Laudanum das Leben genommen. Was ist denn Laudanum eigentlich genau? Das ist es ein Gift?
Laudanum ist im Prinzip Opium. Opiumtinktur. Also ein Alkohol aufgelöstes Opium.
Ah ja, also das nimmt man ja auch wahrscheinlich gegen Schmerzen oder hat es damals
ganz genau,
gegen Schmerzen?
Opiate wirken generell schmerzstillend und stimmungshebend auch. Natürlich in der tödlichen Dosis ist die Stimmung wahrscheinlich dann eher schlecht, aber so grundsätzlich, wenn man das als Rauschmittel missbraucht, dann wird man so ein bisschen benebelt, schläfrig, aber auch euphorisch und kann eben dann auch zu körperlicher und psychischer Abhängigkeit führen. Es gab ja auch zu der Zeit damals ein krasses Opiumproblem. Es gab ja diese Opiumhöhlen, die man kennt, so aus Chinatown. Das Opium haben die Leute ja so, als wenn sie es als Droge genommen haben, geraucht. Und diese Opiumtinktur, also Laudanum, das galt tatsächlich recht lang als ziemlich universal einsetzbares Allheilmittel. Weil man eben gedacht hat, das sei gesund, weil es natürlich auch sich in entsprechender Dosierung auch angenehm angefühlt hat und es ging halt einem dann meistens besser, weil man hatte dann weniger Schmerzen, war so schön schummrig, man hat es sogar Kindern auch gegeben.
Ach krass.
Genau, um die ruhig zu stellen.
Okay, Erziehungsmethoden.
Genau, und also wie gesagt, es war halt wirklich weit verbreitet, also das hat man halt zu Hause gehabt, so wie man jetzt heute Aspirin oder Ibuprofen rumliegen hat in seinem Arzneischrank, war halt damals das Laudanum am Start.
Also man musste nicht in eine dunkle Gasse gehen, um es sich zu beschaffen,
nee,
sondern
man
konnte
nee,
es
nee,
käuflich erwerben in der Apotheke
das
oder so.
Das hast du halt ja. Beim Laden ums Eck hast du das holen können. Diese Opiumtinktur wird auch heute noch hin und wieder verwendet, wenn Leute extrem schwere Durchfälle haben, weil das die Darmfunktion so ein bisschen zum Erliegen bringt, wenn wirklich andere Maßnahmen nicht greifen. Also es ist nicht so, dass man das Erste, wenn man jetzt ein bisschen eine Magenverstimmung hat, dass man dann Opiumtinktur verschrieben bekommt. Also ich meine, es hatte ja wahrscheinlich jeder schon mal so eine Situation und ich glaube, die wenigsten Leute unter unseren Hörern können sich daran erinnern, jemals eine Opiumtinktur verschrieben bekommen zu haben, weil das eben nicht der Usus ist, aber
genau.
Zum Beispiel Chemotherapiepatienten,
ja. Das
ist oft eine Nebenwirkung zum Beispiel von der Chemotherapie, dass dann auch solche schweren Durchfälle kommen können und da gibt man das dann unter Umständen.
Und Kathleen hat sich eben mit einer Überdosis Laudanum dann das Leben genommen. James Tissot war untröstlich, also das war ja sein Ein und Alles, seine Geliebte, die er so oft gemalt hat, dass die Kritiker sie schon irgendwann nicht mehr sehen konnten, weil sie so überproportional häufig auf seinen Bildern erschienen ist. Und er hat sich in sein Atelier zurückgezogen und hat sich daraufhin dann auch dem Spiritismus zugewendet. Denn er hat dann einige Seancen besucht und Seancen, das waren also Geisterbeschwörungen, das war zu der Zeit auch relativ in. Da sind die Leute dann zu sogenannten Medien gegangen, haben Geld gezahlt und konnten dann angeblich mit ihren toten Verwandten sprechen. Wir wissen natürlich alle, dass das in erster Linie Geldschneiderei war. Was auch sehr schön ersichtlich ist, es gab damals etwas, das hieß Geisterfotografie und da haben halt pfiffige Fotografen Bilder so zusammenmontiert, dass es aussieht, als ob ein Angehöriger im Zimmer mit einer Person wäre.
Und die hatten doch auch damals mit diesen langen, ich bin jetzt kein Fotograf, also auch da können unsere Hörer uns gern korrigieren, wenn wir da Scheiße erzählen, aber ich glaube, mit diesen langen Belichtungszeiten, wenn sich da jemand nur kurz reingestellt hat und dann wieder aus dem Bild rausgegangen ist, dann sah man den halt so schemenhaft als Umriss.
Genau, oder ein schon belichtetes Bild dann nochmal belichtet hat und dann zwei Fotos übereinander montiert hat und so, und dann sah das halt so aus, als ob jemand noch im Raum schwebt, also das haben aber die Menschen damals für bare Münze genommen. Also die dachten dann wirklich, okay, mein Opa war jetzt gerade hier im Raum.
Ja, es gibt doch auch heute noch genug Leute, die an solches Zeug glauben. Also Leute, die Esoterik-Filme schieben insofern.
Ja, nee, diese ganzen Leute, die bei Astro TV dann diese ganzen Utensilien kaufen, die da angeboten werden. Es ist heute auch noch so, dass man viel Geld mit der Arglosigkeit von Menschen machen kann. Und es war damals eben auch so. Und James Tissot hat auf so einer Seance vermeintlich mit seiner toten Geliebten Kathleen Kontakt gehabt und mit ihr gesprochen. Das hat ihn so ergriffen, dass er sich dem Spiritismus und der Religiosität zugewandt hat. Das sieht man auch in seiner Kunst, weil er dann vermehrt religiöse Motive gemalt hat.
So wie hier aus dem Alten Testament.
Genau, und das kam folgendermaßen, dass er dann die Bibel illustrieren wollte.
Und als Bilderbuch quasi.
Das kann man so sagen, genau. Er hat einfach zu den Versen die Bilder gemalt.
Aber das ist doch recht viel. Also da,
ja, da sind auch Bildbände entstanden.
Ambitioniertes Unterfangen, würde ich sagen, hier.
Das sind einige, einige Papiere sind da bemalt worden. Und es wurde dann ein ganzes Buch und es wurde dann so auch verlegt. Und
Pictures were painted.
Er war ja sehr auf Details bedacht und deswegen wollte er da auch nichts dem Zufall überlassen und ist auch mehrere Male nach Palästina gereist, um sich die Schauplätze anzusehen, um sich die Lebensart der Leute anzusehen, die Stoffe, die Textilien, die sie hatten, wie sie gelebt hatten. Und so ist das relativ authentisch wiedergegeben worden, wie es zu seiner Zeit dort ausgesehen hat.
Er hat dann schon ordentlich geresearched.
Genau. Diese verschiedenen Szenen, die er da gemalt hat, die hat er auch wieder sehr fotografisch eingefangen. Also wie ein Fotograf, der gerade im Moment diesen Schnappschuss aufnimmt, den er da sieht. Er hat zum Beispiel, was ich total beeindruckend fand, das war ein Blatt aus der Passionsgeschichte Christi, wo er eine Einstellung gewählt hat, den Blick von Jesus, der am Kreuz hängt, auf die Leute, die darunter stehen und zu ihm aufblicken. Also die Trauernden, die Soldaten, die ihn ans Kreuz geschlagen haben und so. Man sieht dann quasi nur die Füße von Jesus und der Blick geht vom Kreuz runter auf die Leute, die da um ihn herum standen.
Ach cool, können wir das auch bei Instagram hochladen?
Das können wir auch bei Instagram hochladen, weil das fand ich echt toll, weil das halt gleichzeitig sehen die Leute, die da in dem Bild sind, Jesus an, aber gleichzeitig auch den Betrachter. Und das fand ich eben so einen ganz coolen Twist. Sowas finde ich einfach genial, wenn jemand ein Motiv so aufbaut und so inszeniert, dass es so eine besondere Botschaft dann irgendwie noch kriegt. Das mag also ich gern.
Quasi ein klassisches Motiv, weil ich meine, Jesus am Kreuz, das ist ja ein alter Hut, aber genau, halt quasi neu interpretiert.
Ja, aus einer ganz anderen Perspektive. Viele von diesen Blättern, die er da gemalt hat, haben halt so ganz eigene Perspektiven, so wie ein Regisseur, der so ein Set aufbaut, hat er da seine Figuren gesetzt. Das ist sehr, sehr schön zu sehen und verfehlt auch seine Wirkung nicht.
Ich finde es auch cool, so wie du das beschreibst, weil ganz oft zur damaligen Zeit haben sich die Leute nicht die Mühe gemacht, tatsächlich da zu recherchieren. Muss ich jetzt spontan an Karl May denken, der ja hier Indianergeschichten gemacht hat, aber selber überhaupt niemals einen Indianer zu Gesicht bekommen hat. Ich glaube, der war nicht mal in den USA und hat halt dann auch einfach das so, wie er sich das halt vorgestellt hat. Deswegen ist es aus heutiger Sicht ziemlich cringy, wenn man sich diese Winnetou-Filme anschaut. Der Karl May hat ja sogar auch behauptet, er wäre tatsächlich da irgendwie gewesen. Und das war ein ziemlicher Hochstapler auch noch.
Ja.
Also der hat nicht nur völlig verzerrte Realitäten dargestellt, sondern eben auch noch dann behauptet, das sei authentisch. Aber quasi war James Tissot das genaue Gegenteil, weil der hat tatsächlich sich noch mit den Gegenständen seiner Malereien beschäftigt.
So genau, also der ist dahin, also auch, wie ich vorher schon gesagt habe, die Stoffe, die er so schön ausgearbeitet hat, weil ihm das wichtig war. Ja, und so sind diese Zeichnungen für diese Bibelillustrationen, finde ich auch, die sind sehr detailliert und die Perspektiven und die Anordnung der Figuren, die sind einfach, wie wenn man in der Szene drin sitzen würde als Betrachter und da live dabei wäre. Also das ist richtig fotografisch. So hat er die letzten Jahre seines Lebens dann auch verbracht mit diesen religiösen Malereien, bis er dann im Jahr 1902 das Zeitliche segnen musste.
Ja, hat er sich dann mit gebrochenem Herzen in seinen letzten Lebensjahren einfach in die Arbeit gestürzt.
Ja, ich glaube schon.
Um sich abzulenken. Ja.
Und wer mehr von James Tissot sehen möchte, der kann ins Musée d'Orsay in Paris gehen zum Beispiel. Die haben sehr viele Werke von ihm und auch sehr viel Wissen dazu angesammelt.
Ja.
Aber befasst euch ruhig mal mit den Werken von James Tissot, weil ich finde die sehr ausdrucksstark, sehr toll. Ich mag die gern. Kann ich nur weiterempfehlen.
Ja, ich werde mir jetzt direkt im Anschluss an unseren Podcast hier dieses Jesus-Bild anschauen, weil das klingt sehr interessant auf jeden Fall.
Okay, cool.